Dass wir für unsere Rente planen, ist für viele von euch wichtig. Oft wird aber vergessen, sich auch um seinen Nachlass bzw. sein Erbe richtig zu kümmern. Denn das ist insbesondere wichtig, wenn du Kinder hast oder wenn Partner im Spiel sind. Neben natürlich auch vielleicht Vermögen. Ich bespreche daher heute Wissenswertes und Wesentliches für euch rund ums Thema Vererben in meinem Podcast. Mein Gast heute ist Christiane Warnke. Christiane war schon mehrfach bei mir zu Gast. Sie ist Rechtsanwältin und zertifizierte Testamentvollstreckerin. Sie kennt sich also super gut aus mit diesem Thema, hat diverse Erbfälle schon in ihrer Praxis gesehen und hat daher sehr viele wichtige Tipps für euch. Und ich freue mich, dass sie heute sich wieder Zeit genommen hat, mit mir für euch darüber zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connelly.
Ja, hallo Christiane, schön, dass du heute wieder mein Gast bist. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, danke Anne, freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns hier wieder eine deiner Lieblingsthemen ausgesucht. Das sind nicht die der anderen, aber deine.
Können es ja werden, je nachdem, auf welcher Seite man steht.
Schauen wir mal. Wir wollen ja heute so über das Thema Erben und Vererben eigentlich sprechen. Was sind denn, Christiane, aus deiner beruflichen Erfahrung so die häufigsten Versäumnisse, die du in deiner Praxis siehst in Erbangelegenheiten?
Also einmal das Thema sich nicht informieren. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt nichts mache, wenn ich kein Testament mache, mich nicht kümmere, wenn Eltern mit Kindern da sind und was ja leider ab und zu passiert, durch einen Unfall vielleicht gleichzeitig versterben. Ja, was passiert? Besonders minderjährige Kinder, wer kümmert sich um sie? Also übernimmt die sogenannte Personensorge, wer nimmt sie auf? Aber vor allen Dingen auch, wer übernimmt dann die finanzielle Sorge, dass das sichergestellt ist?
Okay, also ist es besonders wichtig, dass wenn man natürlich noch Partner hat oder Kinder hat, dass man sich da, dass man sich kümmert. Und da gibt es immer den, ja, die häufigsten Probleme.
Ne? Genau.
Ja. Aber dann lass uns doch vielleicht mal über die Basics so sprechen, wenn es ums Erben an sich geht. Wer erbt denn überhaupt was? Was ist denn so vom Gesetzgeber oder prinzipiell vorhergesehen? Und was glauben denn oft die Leute, was passiert? Ja, auch nicht immer dasselbe.
Genau, ganz genau. Also wenn ich nicht selber regelt. Das heißt, ich mache kein Testament oder einen Erbvertrag, dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Das geht nach dem sogenannten Abstammungsprinzip. Also wenn ich Kinder habe, erben die Kinder neben dem Ehepartner. Es ist keine Abstammung der Ehepartner, der hat ein Sondererbrecht, aber das ist die klassische Situation. Also wir haben die Familie, ein Paar mit zwei oder drei Kindern, einer von den Eltern stirbt, ein Ehepartner, das heißt, der überlebende Ehepartner erbt neben den gemeinsamen Kindern. Das ist das Grundprinzip.
Die also Höhe, schon ganz kurz, die Hälfte geht quasi an den Ehepartner und die andere Hälfte geht prozentual an die Kinder.
Jein, das wäre mein nächster Satz gewesen.
Oh, Entschuldigung.
Kein Problem, darum treffen wir uns ja. Die Höhe der Erbquote, wie wir es nennen, also der Anteil, der vererbt wird, das ist abhängig in der Ehe von dem gewählten Güterstand. Also bin ich ganz klassisch verheiratet, ohne Ehevertrag in der Zugewinngemeinschaft, dann ist es genau die Situation, die du gerade beschrieben hast, 50% Ehepartner, 50% das Kind oder die Kinder.
Aha.
Wenn ich eine Gütertrennung vereinbart habe, kommt es darauf an, wie viele Kinder da sind. Ja, bei einem Kind ist es 50-50, bei zwei Kindern ist es jeweils ein Drittel, drei Kinder und mehr, ein Viertel Ehepartner, und drei Viertel die restlichen Kinder.
Ah, okay. Das ist dann automatisch so, wenn man eine Gütertrennung hat, dass der Ehepartner nur ein Viertel erbt.
Mhm. Es gibt noch eine Spezialität, was auch viele nicht wissen, Ehepaar ohne Kinder. Wenn da einer verstirbt, erbt der überlebende Ehegatte nicht alles, sondern es geht hoch zu den Eltern des Verstorbenen.
Ohne Vorkehrungen zu treffen.
Genau.
Wenn zwei Erwachsene logischerweise verheiratet sind, einer stirbt, dann erben die Kinder, dann erben die Eltern des Verstorbenen die Hälfte.
Ja. Nenn dich die Hälfte, ein Viertel nur. Also drei Viertel der Ehepartner, ein Viertel die Eltern zusammen.
Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, viele wissen das nicht.
Das weiß eigentlich niemand, ja.
Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass das dann eben, dass das alles der Ehepartnerin oder dem Ehepartner eben zufällt. Ne? Okay, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, aber fällt mir ein, ich hatte auch im Freundeskreis so eine Situation, da gab es dann auch komische Situationen, die dann entstehen, in so etwas, wenn da nichts geregelt ist, vor allen Dingen, wenn dann irgendwie gemeinsamer Besitz ist, zum Beispiel ein Haus oder so. Ne?
Richtig. Dann hast du da jemanden im Grundbuch stehen, den du da eigentlich nicht drin haben möchtest. Ne?
Wenn jetzt jemand nicht verheiratet ist, aber trotzdem Kinder hat mit dem Partner, mit dem er zusammenlebt oder die mit der er zusammenlebt, was ist in so einem Fall? Die Person eben nichts.
Also der Partner, der nicht-eheliche Partner nicht, von Gesetzes wegen gibt es kein Erbrecht in der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Aber ich kann natürlich durch Testament jemand als Erben einsetzen. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Wenn ich nichts mache, wie gesagt, gilt die gesetzliche Erbfolge. Wenn ich etwas bestimmen möchte oder wer etwas bekommt, auf wie viel, dann muss ich ein Testament schreiben bzw. einen Erbvertrag machen.
Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualwest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualwest.de. Werbung Ende. Okay, das sind wir schon beim nächsten Thema. Das heißt, wenn sicherstellen will, dass alles reibungslos läuft, falls der Worst Case eben eintritt, sollte man wohl ein Testament machen.
Ja, wäre ratsam, nur man muss wissen, dass über die Hälfte aller Testamente falsch und damit unwirksam sind, selbst mit Beratung. Ich hatte das vorgestern wieder, kam ein Unternehmer zu mir und zeigte mir das berühmte Berliner Testament, kommen wir bestimmt noch drauf, wo ich auch gesagt habe, wer hat Ihnen denn das vorgeschrieben? Ja, ein Anwalt. Ich sage, das Berliner Testament ist völlig unsinnig in Ihrem Fall, vor allen Dingen mit mehreren Kindern. Also man sollte sich in jedem Fall beraten lassen und informieren. Dafür gibt es ja Hermanni zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau, und dich. Der Berliner Testament, klären Sie mal kurz auf, um was ist das genau?
Berliner Testament ist ein klassisches Ehegattentestament. Also die Eheleute setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein. Wenn der Erste verstirbt, erbt der überlebende Ehegatte alles. Und erst nach dem Tod des zweiten Ehegatten sollen dann die Kinder erben.
Genau, macht ja auch in meisten Fällen Sinn, ne?
Jein. Wenn ich nur das kleine Häuschen habe, hier bei uns im Großraum München und auch Erding oder sonst wo, wird es schwierig, weil ich verschenke nach dem Tod des erstversterbenden Ehepartners dessen Steuerfreibeträge.
Oh.
Ja, also wenn das Kind sofort erben würde, hätte es ja nach dem Vater und nach der Mutter jeweils einen Freibetrag von 400.000 Euro. Beim Berliner Testament geht aber das Vermögen des Ehepartners, der zuerst stirbt, voll auf den Ehepartner über. Also es verschmilzt. Wir haben dann diese zwei Geldsäckchen werden zu einem. Und wenn dann der zweite Ehepartner stirbt und das Kind oder die Kinder erst dann erben, dann komme ich in der Regel mit den Freibeträgen nicht mehr hin. Also wenn da schon dieses kleine Reihenhäuschen ist und die sind ja locker hier bei 800.000 bis 1 Million.
Korrekt.
Dann muss das Kind Steuern zahlen, was sicherlich nicht gewollt ist.
Wie kann man das umgehen?
Gibt es viele Möglichkeiten. Man kann das durch Vermächtnisanordnungen regeln, also dass das Kind nach dem Tod des Ersten ein Geldvermächtnis, also einen bestimmten Geldbetrag zugesprochen bekommt. Dieses Vermächtnis wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig.
Mhm.
Solche Sachen. Also das kann man sehr gut absichern. Man kann durch Schenkungen schon ein bisschen Vermögenssteuerung betreiben, dass man sagt, man überträgt schon etwas an die Kinder, nutzt Steuerfreibeträge aus. Und dann macht man solche Verträge mit sehr starken Sicherungsklauseln. Also die Kinder dürfen nicht veräußern Immobilienanteile, sie dürfen nicht belasten. Wenn das Kind vorverstirbt, fällt es zurück an die Eltern, wenn es in Insolvenz gerät. Also das kann man wunderbar absichern, dass man das wirklich allein zu dem Zweck macht, die Steuerfreibeträge auszunutzen.
Okay, interessant. Das heißt, da brauchst du definitiv anwaltlichen Beistand. Ich stelle mir das relativ komplex eben vor, wie du auch geschildert hast an den Variablen, weil das war nämlich ein Thema, was ich auch ansprechen wollte zum Thema Vererben von Immobilien. Ja. Und diese Freibeträge, die man ja hat als Kind von 400.000, wie sinnvoll ist das überhaupt oder ab welchem Vermögen kann es überhaupt sinnvoll sein, mit einer Schenkung zu arbeiten? Also ich höre das natürlich, ich bin ja jetzt auch in der Altersklasse, wo man sich Gedanken macht über sein Erbe. Und was rätst du denn deinen Mandantinnen? Ich meine, jetzt ist das Beispiel, ist eine Immobilie. Jetzt sagen wir mal, du hast ein Haus, ist 1 Million wert. Und man hat 2 Kinder, ja, und ist verheiratet. Dann hat man vielleicht noch ein Barvermögen von 300.000, 400.000 Ja. Ist es denn da sinnvoll, irgendeine Schenkung zu machen? Ich meine, das macht vielleicht nur für die Immobilie Sinn, aber.
Es kommt darauf an, also man muss wirklich rechnen in jedem Fall, was ist an Vermögen da, wie viele Kinder habe ich, was kann ich übertragen. Genau wie du gesagt hast, wenn wir die klassische Familiensituation haben mit 2 Kindern, dann kann ja jeder Ehepartner jedem Kind 400.000 Euro verschenken.
Jeder Ehepartner.
Jeder Ehepartner jedem Kind. Mhm. 2 Kinder, Vater schenkt an Kind 1 400.000 Euro, an Kind 2 sind 800.000 weg. Die Mutter macht dasselbe, das heißt, ich kann in einem Vorgang 1,6 Millionen Euro Wert übertragen. Ah, ja. Beim Grundstück ist es halt so, wird eben im Grundbuch dann mit eingetragen, wie gesagt, mit den vorgesehenen Sicherungsklauseln. Wenn ich nur ein Kind habe und habe vielleicht nur das Familienheim, das eben schon über diesen Freibeträgen liegt, 500.000 Ehepartner, 400.000 Kind, dann sollte man überlegen, ob man nicht schon zu Lebzeiten etwas überträgt. Und es muss ja gar nicht immer der volle Freibetrag sein. Ja, ich kann auch sagen, ich schenke jetzt mal erst nur 200, 250.000, was auch immer. Mhm. Eben bei der Immobilie ist es dann der Grundbucheintrag entsprechend dem Wert der Immobilie. Also das ist ganz individuell, wie viel Vermögen ist da in welcher Form.
Ja, ich sehe auch schon da, da gibt es weiteren Gesprächsbedarf, den wir hier in der Tiefe gar nicht behandeln können. Also wenn jemand da Fragen hat, auf jeden Fall da mal anwaltlichen Beistand eben suchen, aber auch wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist auch schon mal wichtig.
Ganz genau, das ist ja Gestaltung, das ist ja auch Vermögensanlage. Ja, wie gehe ich mit meinem Vermögen um? Und wie gesagt, auch das kleine Häuschen ist Vermögen, Vermögenssteuerung, was ich zu Lebzeiten gut regulieren kann.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch ein Thema der Kontrolle. Ja?
Ja.
Also ich finde das auch schwierig, jetzt zu sagen, ich gebe alles an meine Kinder und dann ändern sich Situationen und dann hast du nichts mehr.
Richtig. Das ist genau der Punkt. Also ich muss immer überlegen, ich habe viele Mandanten, die da sagen, also wir müssen jetzt schon schenken, wir haben so und so viel Vermögen. Und dann frage ich natürlich auch, wie ist die Situation, welchem Alter sind die Kinder, sind die noch in Ausbildung, sind die verheiratet, um das vernünftig abzusichern. Also ich rate immer davon ab, allein aus dem Grund, ich muss jetzt Steuern sparen, irgendetwas zu übertragen. Ist nicht richtig. Vielleicht brauche ich es, vielleicht brauche ich es im Alter. Wir haben es ja in dem letzten Webinar auch angesprochen und die Lisa Hassenzahler hat es ja auch super ausgeführt. Vielleicht kann ich es mir gar nicht leisten.
Genau.
Ja, ich brauche die Immobilie noch.
Ja, ja.
Oder ich will vermieten.
Ja, das ist, was ich so ein bisschen Bedenken hätte, so als Freigeist, der ich nun mal bin. Wenn du da jetzt großzügig dann Dinge überträgst und denkst, hast du es für dich geregelt und dann kommt aber, ja, dann ist es nicht so, wie du dir das vorstellst.
Genauso, ne? Ja. Sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, nicht um jeden Preis.
Ja, an dieser Stelle vielleicht, wer von bei euch im Hermanni-Club ist, laden wir gerne ein. Ihr könnt das auch gerne mal das komplette Webinar anschauen. Auch wenn ihr jetzt nicht live dabei sein konntet, war Christiane ja zu Gast. Und wie du sagst, Lisa Hassenzahl, wo wir das auch aus der finanziellen Sicht nochmal und steuerlichen Sicht in der Tiefe beleuchtet haben. Vielleicht für euch interessant, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Aber das wollten wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal angesprochen haben. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Testament. Nicht jeder hatte jetzt so eine komplexe Situation, sondern sagen wir mal, jemand ist jetzt um die 30, ist frisch Mama geworden oder so und macht sich jetzt dann Gedanken drüber. Ja? Und würdest du dann raten, auch auf jeden Fall dann ein Testament zu machen, weil es sind ja dann Nachkommen da, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Wie können wir sowas jetzt einfach gestalten? Was sind so die Dinge, die du mindestens tun musst, ohne jetzt vielleicht auch viel Geld auszugeben für so ein Testament?
Ja. Ja, das ist dann die Frage, brauche ich ein Testament oder bei solch kleinen Kindern geht es eher, ich sag mal, um das sogenannte Kindertestament, um eine Sorgerechtsverfügung, dass ich mir eher Gedanken machen muss, was passiert mit meinem Kind oder mit unseren Kindern, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, dass ich dann eben bestimme, diese Aufteilung, wer kümmert sich, die sogenannte Personensorge, habe ich Geschwister, habe ich gute Freunde, habe ich Familie, die mein Kind auch aufnehmen, bei denen es wohnt, und bestimme ich vielleicht eine andere Person, die sich mit Geld auskennt, wenn ein bisschen was da ist, die diese sogenannte Vermögenssorge übernimmt. Ich kann das natürlich im Testament genauso regeln, dass ich dann sage, wer soll mein Vermögen bekommen? Oder ich kann auch einfach nur sagen, es soll die gesetzliche Erbfolge gelten und ich möchte vielleicht bestimmten Personen etwas zukommen lassen, also Geld oder dass ich sage, mein Schmuck oder was soll der oder die bekommen? Und auch eine Testamentsvollstreckung zum Beispiel regeln für Kinder, für minderjährige Kinder. Und zwar nicht die Abwicklungsvollstreckung, um das auseinanderzusetzen, sondern eine Dauertestamentsvollstreckung bis zum 25. Lebensjahr wird aktuell immer empfohlen. Ich hatte am Montag noch eine sehr interessante Fortbildung zum Thema Erbrecht und der Referent ist wirklich eine Koryphäe in dem Bereich und der sagte, machen Sie nicht mit 18 Jahren Schluss damit. dann wissen die meisten noch nicht, wenn viel Geld da ist oder sehr relativ. Auch selbst wenn ich 100.000 Euro erbe, ist es viel Geld.
Wenn man vorher nichts hatte, ja.
Genau, genau. Also diese Testamentvollstreckung mindestens bis zum 25. Jahr fortführen.
Okay.
Und es gibt ja auch viele junge Leute, die sich selbstständig gemacht haben, die Unternehmen haben. Dass dann die Eltern vielleicht sagen, klar kümmern wir uns ums Kind, aber mit den finanziellen Dingen, da haben wir keine Ahnung, da brauchen wir einen Fachmann, eine Fachfrau.
Mhm. Ja.
Also das finde ich viel wichtiger, wenn nicht schon viel Vermögen da ist, wirklich um die Kinder sich zu kümmern, anstatt jetzt zu bestimmen, wer bekommt was oder wer kriegt nichts.
Ja, okay, verstanden. Also diese Sorgerechtsverfügung und aber vielleicht dann einfach so ein, wenn es noch irgendwelche andere Sachen gibt, was aufschreiben. Ich glaube, dann kann man das ja vielleicht auch einfach, ich habe so eine Erinnerung, dass man ein Testament einfach auch per Handschrift, das habe ich ja von dir gelernt,
richtig,
verfassen kann. Und
muss.
Ja, wenn es gültig sein soll, aber
genau.
Ich bin da ein bisschen skeptisch. Erstens habe ich eine furchtbare Handschrift und werde auch wieder
ich auch.
Eher fürs Reden bezahlt als fürs Schreiben. Aber das auch irgendwo abzulegen und dass auch keiner das abgräbt, das habe ich jetzt wieder gehabt in einer persönlichen Situation, wo dann der eine den anderen verdächtigt, was geklaut zu haben. Und das wird ja ganz schnell hässlich. Ne? Was empfiehlst du denn da, wenn jemand sagt, ich möchte es handschriftlich machen, oder würdest du eher sagen, geh zum Anwalt, das kostet natürlich mehr Geld. Ne?
Ja gut, auch selbst wenn du zum Anwalt gehst, wir schreiben ja nur vor. Ja, wir machen ja nur den Entwurf. Also handschriftlich muss es immer sein, handschriftlich erstellt und unterzeichnet. Bei Ehepaaren so, dass der mit der schöneren Schrift schreibt und der andere macht dann nur den Zusatz, dies ist auch mein Wille, und unterschreibt mit Datum, Ort. Damit es sicher ist und aufgefunden wird, empfehle ich einmal Geld in die Hand zu nehmen, und zwar 75 Euro. Das beim jeweilig örtlichen zuständigen Amtsgericht gibt es eine Hinterlegungsstelle. Da kann man dann hingehen und da wird das hinterlegt, das Testament. Hat eben den Vorteil, wenn jemand verstirbt, geht ja über die Standesämter sofort eine Meldung an die Nachlassgerichte, ob ein Testament vorhanden ist. Und das Testament wird eröffnet, so heißt das. Und die Erben, die ich benannt habe, werden informiert, dass sie eben als Erben benannt sind. Ein Testament gehört nie in den Safe, weil im Zweifel die Hinterbliebenen keinen Schlüssel oder haben oder den Code nicht kennen.
Ja, oder einfach jemand das rausnimmt und
oder
sagt,
es ist
war
weg.
Nichts da.
Genau. Ja, einer hat den Schlüssel, guckt rein, sagt, das passt mir nicht, es war kein Testament da. Und deshalb ist diese Hinterlegung eine super Sache. Wenn ich später mal ein anderes Testament mache, dann habe ich halt 75 Euro einmal.
Ja, okay,
verschossen.
Aber das hört sich doch stimmig an und auch vertretbar von den Kosten her, so eine einmalige Zahlung. Und dann könnte man ja anwaltlichen Beistand nehmen, selber schreiben und weglegen, und dann kann man es auch immer wieder ändern, wenn man möchte. Und ansonsten wäre das, ansonsten, ich meine, ich habe ja auch ein Testament, aber das hat der Notar hier aufgesetzt und direkt beim Testamentsgericht, ich weiß gar nicht, wo das liegt. Also das liegt, glaube ich, nicht da.
Nachlassgericht.
Nachlassgericht ist das hinterlegt, glaube ich. Ja.
Also ist dasselbe.
Es ist dasselbe,
ist auch
ach
diese
so.
Hinterlegung, genau. Ja.
Okay. Also das kann man machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Was irgendwas vielleicht ganz wichtig, was da drin stehen sollte? Außer Name, Adresse, wie alt ich bin.
Ja, also erstmal vollständiger Name, Adresse. Hiermit errichte ich mein Testament. Und dann kommt halt die Folge, wer soll Erbe werden? Oder bleibt es bei der gesetzlichen Erbfolge? Kann man auch sagen. Vielleicht mit Ausnahmen, dass man sagt, also solange wir noch keine Kinder haben, enterbe ich meine Eltern für den Fall, dass ich versterbe. Also dann erhöht sich der Erbteil des überlebenden Ehepartners. Die haben einen Pflichtteil, aber vielleicht sind die Eltern auch bereit, zu Lebzeiten dann zu sagen, also solange ihr keine Kinder habt, es soll ja nicht wieder zurückgehen, das Geld. Wir würden einen Pflichtteilsverzicht notariell erklären. Ja, dann würde der Ehepartner alles erben. Die anderen Erben kann man enterben, die danach kommen, Geschwister. Also das kann man dann schon regeln. Solche Sachen, dass man die einfach aufschreibt. Wer soll Erbe werden, wer nicht? Oder dass ich die Quoten ändere bis zum Pflichtteil. Pflichtteil ist immer von der Höhe her die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also wenn wir ein Kind, einen Ehepartner haben, Zugewinngemeinschaft, würde Ehepartner 50, Kind 50. Sagen wir, das Kind ist noch so klein oder etwas größer und hat sich nicht so entwickelt, wie man sich das wünscht. Wenn man das Kind dann enterbt, würde es eben in diesem Fall nur 25% kriegen und der überlebende Ehepartner 75.
Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil man will ja manchen vielleicht nichts hinterlassen, aus verschiedenen Gründen, obwohl sie einen Pflichtteilanspruch haben.
Ja.
Das heißt, man kann den Pflichtteilsanspruch nur reduzieren, habe ich das richtig verstanden?
Ja, und aushöhlen natürlich zu Lebzeiten.
Ah.
Schenkungen, Darlehensverträge, also da gibt es alle Möglichkeiten.
Also den auszahlen, der oder die auszahlen quasi?
Nee, aushöhlen, dass einfach nichts mehr da ist. für den anderen.
Okay, verstanden.
Ja, schon zu Lebzeiten übertragen, dass einfach was weg ist. Also wenn ich wirklich, es gibt ja die Situation, wo ein Kind sich völlig, wo ein Kind völlig aus der Art schlägt, dass die Eltern auch zu mir kommen und sagen, also wir sehen da keine Chance mehr, der ist jetzt schon über 30 und wir möchten eigentlich nicht, dass das Geld in diese Richtung geht oder er soll versorgt werden, kriegt eine kleine monatliche Rente, aber jetzt nicht hier unser Haus und wir haben noch Anlageimmobilien. Da muss man halt zu Lebzeiten einfach schon tätig werden.
Ja. Ja, das, ihr seht ja schon an dem Gespräch, das ist schon relativ komplex. Man sollte sich da schon ein bisschen Gedanken machen dazu. Deshalb sprechen wir ja auch hier, die Christiane und ich, und wollten euch da so ein paar wichtige Sachen mal mit auf den Weg geben. Also ich halte mal fest, gerade wenn es sich um Kinder handelt, sollte man auf jeden Fall aktiv werden. Bei kleinen Kindern umso dringlicher, weil man das Sorgerecht dann regeln sollte. Und dann eben Testament kann man aufsetzen, handschriftlich. Man sollte es aber irgendwo sicher hinterlegen und dafür ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und wenn größere Vermögen da sind, ist es eh sinnvoll, dass man sich ein bisschen über Schenkungen informiert. Und auch da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Vielleicht noch ein letzter Punkt, Christiane. Vielleicht bin ich ja jetzt on the receiving end, dass ich auf einmal eine Nachricht bekomme und sage, hey, du hast jetzt geerbt. Und dann denkst du im ersten Moment, oh geil, jetzt von dieser Tante habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber ich freue mich. Dann weiß man ja auch nicht so, was dann passiert. Was empfiehlst du denn da? Weil vielleicht hat die einem ja auch nicht nur Geld vererbt, sondern... Ja,
die Katze im Sack.
Genau.
Das ist eine ganz unschöne Situation, die aber auch die Erben haben. Selbst wenn ich Erbe bin, weiß ich ja nicht, was kommt auf mich zu. Hat der Erblasser, die Erblasserin nicht lauter Schulden hinterlassen. Und leider ist es im deutschen Erbrecht so geregelt, dass ich auch keine Auskunft bekomme, also weder als Pflichtteilsberechtigter noch als Erbe. Ich muss erst einen Erbschein haben. Ich brauche den Erbschein, dann kann ich zur Bank gehen und dann sagen die mir, da ist ja gar nichts. Aber das Konto ist überzogen. Du bist Erbe, du kannst jetzt ausgleichen. Es gibt aber eine Möglichkeit, die Haftung zu begrenzen. Das ist immer die Frage, wenn ich gar nichts weiß, ja oder nein. Ich würde immer annehmen und im Falle der Überschuldung habe ich die Möglichkeit, eine Haftungsbegrenzung zu beantragen, nämlich auf den Nachlass. Ich muss nicht aus meinem privaten Vermögen irgendwelche Nachlassschulden begleichen.
Aha.
Also das geht. Oder ich kann auch das Übersehen der Anfechtung angreifen. Da kann ich anfechten, dass ich sage, hätte ich gewusst, das hätte ich die Ausschlagung erklärt. Da gibt es immer sehr enge Fristen und man muss da ziemlich schnell reagieren innerhalb von 6 Wochen. Innerhalb von 6 Wochen habe ich keine Auskunft und habe sowieso keinen Anspruch auf irgendwas. Also ich kann nur versuchen, ob ich im Verwandtenkreis irgendwas rausbekomme. Aber manchmal kriegt man ja Informationen, habe ich auch schon öfter gehabt und weiß gar nicht, dass es diese Verwandten gibt. Was mache ich dann? Kann in beide Richtungen gehen.
Ja, und du traust den Leuten auch nicht, wenn du sie nicht kennst, ne?
Ja.
Warum ist das so in Deutschland, dass man da keine Informationen bekommt? Ist das ein deutsches Ding oder ist das in anderen Ländern anders geregelt?
Ich weiß es nicht, ob es in anderen Ländern anders ist. Ich höre nur immer wieder, dass es in Deutschland so starr ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass es andere Regelungen gibt, weil es ist eine ungute Situation. Es ist ein wahnsinnig bürokratischer Ablauf.
Ja.
Ja, auch hinter mit der Anfechtung alles. Ich muss den Anwalt beauftragen. Warum ist es nicht möglich, wenn ich sage, ich bin hier gesetzlicher Erbe, komme als gesetzlicher Erbe in Betracht, ich habe jetzt 6 Wochen Zeit für die Ausschlagung, kriege ich damit Informationen. Dann haben wir wieder das große Thema Datenschutz. Mhm. Ja, wenn vielleicht die Erbschaft angefochten wird, das ist ja auch immer das Thema. Den Fall habe ich jetzt auch, dass ein Testament vorliegt, was man auslegen muss, wo nicht ganz klar ist, was haben die beiden, das Ehepaar, gewollt. Meines Erachtens ist das einfach ein Schreibfehler, ein laienhafter Schreibfehler, der da entstanden ist. Und wenn man das richtig auslegt, weiß man, was los ist. Aber da stehen natürlich zwei gegeneinander.
Ja, spannend.
Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, einfach zu sagen, bevor wir da irgendwas rausgeben, warten wir lieber ab.
Ja, also das ist schwierig. Ich habe das auch jetzt im Umfeld gehabt und auch diese enge Deadline von diesen 6 Wochen. Ne? Denn dann fangen die Leute an zu rennen und so, wenn sie wissen, dass sie das Erbe ausschlagen wollen. So, das ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Vielleicht umgekehrt nochmal abschließend, wenn jemand, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, wenn jemand Single ist, vielleicht selber Geld hat und so, die denken dann, was weiß ich, was denken die dann, wenn, oder viele denken, sehen keine Veranlassung, etwas zu tun. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber das halte ich auch für einen Fehler, weil dann vielleicht bist du besonders tierlieb und willst es im Tierverein hinterlassen oder so. Genau. Was passiert dann wenn du verstirbst?
Also es werden wirklich gesetzliche Erben gesucht. Auch den Fall hatte ich schon von einer älteren Dame. Dann eigentlich sagt man, das Gut fließt wie das Blut, also nach unten. Und dann geht es im Stammbaum nach oben. Wenn die Eltern noch leben, sind die gesetzliche Erben. Wenn die nicht mehr leben, geht es an die Großeltern. Die werden wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Und dann sucht man immer weiter Onkel, Tanten, Cousinen, Cousin, Geschwister, also wirklich alles, diese ganze Verzweigung muss man dann durchgehen. Irgendwo wird es einen geben.
Okay, verstehe. Das stelle ich mir recht langwierig vor. Und inzwischen laufen wahrscheinlich die Kosten weiter, weil keiner reagieren kann, oder? Weil keiner irgendwie eine Wohnung kündigen kann oder so. Also so stelle ich mir das vor.
Da wird in der Regel ein Nachlassverwalter eingesetzt bei solchen Dingen vom Gericht, damit eben das nicht passiert.
Ah, ja, okay.
Aber auch das sind natürlich Kosten, die dann vom Erbe abgehen, ganz klar. Und ich habe viele alleinstehende Personen, die wirklich sagen, wie du gesagt hast, ich möchte das für irgendeine soziale Einrichtung spenden. Ich möchte nicht, dass es eben zu den Eltern, zu meinen Geschwistern hochgeht. Die haben alle eine gute Ausbildung, die können selber ihr Geld verdienen. Da soll es nicht hin. Aber das muss man natürlich bestimmen dann.
Ja, dann muss man aktiv werden. Liebe Christiane, wir waren jedenfalls aktiv und haben uns diesem Thema wieder mal gewidmet. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Und wer gerne das noch nachhören möchte, was Christiane noch sehr ausführlich zu sagen hatte und gemeinsam mit unserer Kollegin, kommt gerne in unseren Club. Ansonsten wisst ihr Neuigkeiten, die diese, weil alles, was bei uns passiert, kommt nur donnerstags in unserem Newsletter vor. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Christiane.
Ciao. Vielen Dank, Anne. Bis zum nächsten Mal.